herzlich willkommen zu Ausgabe 141 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Ausgabe von uns, wo wir einiges zu besprechen haben. Und das werde ich tun einmal mit Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und mit dem Tim. Hallo, Tim.
Einen schönen guten Abend.
Ja, ich glaube, wir haben mal wieder eine pickepackevolle Ausgabe vor uns. Womit wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, vielleicht am allerbesten erstmal mit dem ganzen Transfer-Wirrwarr. Ein kleiner Disclaimer vielleicht zum Anfang. Wir haben heute ein bisschen mehr technische Schwierigkeiten, als das sonst eigentlich der Fall ist. Wir hoffen, das wird die ganze Ausgabe nicht so sehr ins Gewicht fallen und wir kriegen das hier irgendwie über die Bühne. Wir hoffen einfach, dass er die gleiche Qualität oder eine ähnliche Qualität wie sonst, aber wir können es leider nicht komplett versprechen. Ich habe schon gesagt, Transfer-Wirrwarr ist, glaube ich, lange her, dass Fortuna sich mal so sehr mit dem Deadline-Day irgendwie beschäftigen musste. Es hatte ja schon fast englische Ausmaße. Das war auf jeden Fall relativ intensiv, oder Tim? Ich weiß nicht, wie hast du das so mitgenommen, wie das jetzt letzte Woche abgelaufen ist?
Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt wieder arbeitstätig bin, gar nicht so sehr. Ich habe halt am Abend einfach verfolgt, was über den Tag so passiert ist und konnte nicht ständig am Ticker hängen. Aber klar, wenn sich am letzten Tag ein eigentlich von den Medien schon zum fixen Transfer hochgeschriebener Transfer zerschlägt, dann man dann auch nicht so wirklich einen Plan B in der Hinterhand hat, ja, dann ist das schon etwas, was möglicherweise die Unwuchten, die im Kader sind, nicht glättet.
Es sind ja eigentlich sogar zwei Transfers nicht zustande gekommen. Also der eine hat sich da schon ein bisschen mehr über die Tage angedeutet, dass Ao Tanaka vielleicht doch nicht den Abnehmer finden würde, den man sich da erhofft hat mit den Transfereinnahmen. Und dann war ja immer so zu hören, naja, wenn man die Einnahmen nicht generieren kann, dann kommt auch Simon Zoller nicht oder das hängt irgendwie zusammen. Dann wurde irgendwie, ja doch, jetzt kann er, also Tanaka geht wahrscheinlich nicht, aber Zoller kommt, blieb immer noch im Raum und dann gab es ja diesen Donnerstagabend, wo dann irgendwann gemeldet wurde, okay, der Transfer ist geplatzt und wer hat die Schuld? Der Vorstand, der Aufsichtsrat oder man weiß es nicht genau. Ja, der Berater von Simon Zoller, nee, der wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht schon, man weiß es nicht genau. Aber darum ging es dann ja in den Stunden am Freitag, bevor das Spiel dann anfing. Und die Vorberichterstattung war ja auch davon geprägt, von den Fragen an Alofs und Tune, was ist da passiert und so weiter und so fort. Was sind eure Gedanken dazu, zu dieser Gemengelage, die ja nicht nur so ist, okay, ein Fax hat nicht funktioniert, sondern die ja eigentlich schon diese Verhältnisse im Verein zentral betrifft, weil eben die wichtigsten Gremien da mit involviert waren, also der Sportvorstand oder der Vorstand insgesamt oder Alofs, der diesen Deal zusammen mit Weber an Land ziehen wollte, der Aufsichtsrat, der Bedenken hatte aufgrund der Nichteinnahmen durch Ao Tanaka.
Boah, ich finde das halt so schwer zu bewerten, oder? Ne? Weil man natürlich irgendwie nicht alle Informationen hat, die da letztendlich wahrscheinlich ausschlaggebend sind, sondern weil man ja irgendwie mit dem arbeiten muss, was halt irgendwie an die Presse geht. Und das ist ja mit Sicherheit nicht das ganze Bild, sehr, sehr weit davon entfernt. Von daher muss man natürlich irgendwie versuchen, sich da irgendwie eine Meinung zu bilden, aber man fühlt sich da, glaube ich, nicht so richtig gut mit. Also zum ersten Mal finde ich das auf jeden Fall ziemlich interessant, dass man eigentlich doch darauf angewiesen zu sein schien, Tanaka noch verkaufen zu müssen, damit dieser Transfer ohne Probleme stemmbar war, weil ich meine, ja, dass man von den Transferausgaben oder von den Transfereinnahmen nicht alles in neue Spieler stecken kann diesen Sommer, das war ja irgendwie klar, das war von vornherein so kommuniziert, aber da man ja ja, Clara verkauft hat, da man Fernandes Neto verkauft hat, finde ich, konnte man schon davon ausgehen, dass ja, da schon irgendwie noch ein paar Mittel zur Verfügung stehen müssten. Jetzt kommt ja sogar noch Geld, zusätzliches Geld rein, dadurch, dass Khaled Naray von Saloniki in die saudische Liga gewechselt ist. Also da kommt ja auch nochmal irgendwie eine kleine Summe rein und so weiter. Hätte ich halt gedacht, dass das einfacher zu stemmen gewesen wäre. Anscheinend hat man sich dann ja irgendwann darauf auch besonnen, dass das auch ohne den Tanaka-Verkauf möglich ist, aber halt irgendwie eben viel zu spät. Und ja, dann ist halt eben St. Pauli da dazwischen gefunkt. Und ich... Ja, und es fällt mir halt wirklich schwer, da irgendwie mir wirklich eine Meinung zu bilden, bei wem ich da jetzt eher die Schuld suchen muss, würde oder ja, was ich halt letztendlich davon halten soll.
Ja, also auf der Gesamtbilanz stehen halt ein Transferüberschuss von 4,4 Millionen und wir haben ja auch schon in den anderen Folgen intensivst darüber gesprochen, dass die nicht alle refinanziert werden können, aber dass da noch ein Transfer möglich gewesen wäre, hatte ich eigentlich schon gedacht. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, wenn da jetzt jemand das Transferziel Nummer 1, also da reingrätscht und den Spieler verpflichtet, finde ich schon irgendwie interessant, dass man nicht noch jemand anders auf dem Zettel hat.
Ja, ich glaube, das ist aber in der Kürze der Zeit. Du hast, glaube ich, mit Simon Zoller alles klar mit dem Spieler und alles steht, der Rahmen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es, und die Fortuna ist ja auch nicht der einzige Verein, bei dem man dann in diesem letzten, also vor allem im Freitag dann ja noch einiges schiefgegangen ist. Also da muss man, glaube ich, das passiert, glaube ich, ja, das kann passieren. Und deshalb... Es hat natürlich mit dem ganzen Vorlauf, den das hatte, schon irgendwie so eine Frage, gibt es nicht irgendwie Szenarien, die man durchspielt? Ich kann also auch die Seite von Zoller verstehen, der ja am Donnerstag anscheinend dann halt Klarheit haben wollte, dass der nicht bis zum Freitag wartet, um dann eventuell ohne was dazustehen, kann ich auch nachvollziehen. Also, dass der halt eine Deadline gesetzt hat, die dann die Fortuna anscheinend nicht eingehalten hat, weswegen dann St. Pauli den Zuschlag bekommen hat. Ist auch nachvollziehbar. Was mich so, diese ganze Geschichte hat ja einen Vorlauf, ja. Also, warum muss der Aufsichtsrat da so involviert sein, wie er involviert war? Und es hat ja Gründe, ne? Also, es gab ja so ein paar Stimmen, die diesen ganzen Prozess kritisiert haben, die gesagt haben, warum muss der Aufsichtsrat überhaupt noch, es verlangsamt das doch quasi, ist ja nicht schuld. Da würde ich ja sagen, naja, also, es ist natürlich einerseits auch die Aufgabe des Aufsichtsrates, da genauer hinzugucken, was mit den Finanzen, Mitteln des Vereins passiert. Und da ist in der Vergangenheit ja eben schon etwas freigiebiger mit umgegangen worden, ja, weswegen auch vielleicht die finanzielle Situation des Vereins aktuell so ist, wie sie ist. Und dass da der Aufsichtsrat sich schon, das war ja auch schon vor, ne, mit Wolf, da diese ganze Geschichte, diese Vertragsverlängerung im letzten Jahr, wo das klar war, wo es ja irgendwo auch viel kleinere Summen geht, dass der Aufsichtsrat irgendwie dem Vorstand, vom Sportvorstand anscheinend auch, ja, eine kürzere Leine nimmt, um das mal
ja, so ein bisschen zu sagen. Anfang dieses Sommertransferfensters ja auch, ne? Also, ja. Ich meine, wie haben wir halt irgendwie uns darüber aufgeregt oder weiß ich nicht, auch teilweise zynisch gelacht, dass man halt irgendwie als während andere Vereine munter Spieler verpflichtet haben, ist bei Fortuna dann irgendwie erstmal ein Strategietreffen Transfers irgendwie geplant wurde. Und nachdem halt dann danach irgendwie dem Aufsichtsrat halt irgendwie erstmal ein Plan vorgelegt wurde. Damit hat das ja im Grunde irgendwie eigentlich alles angefangen, was jetzt diesen Sommer so gelaufen ist. Und deswegen man jetzt halt letztendlich mit so einem Kader dasteht, der halt einfach irgendwie eine ziemliche Unwucht hat, kann man ja, glaube ich, schon sagen. Und ja, vor allen Dingen, der einfach unglaublich klein ist, ne? Also es ist ja, glaube ich, der kleinste Kader der Liga. Ich glaube sogar der kleinste Kader im gesamten Profifußball. Das ist mit Sicherheit ein... Ja, und also das ist mit Sicherheit irgendwie nicht besonders gut. Und das hat bestimmt zum einen damit zu tun, dass man sich da einfach, ja, dass man da einfach von Anfang an keine gute Figur abgegeben hat, aber natürlich einfach auch, dass das ein bisschen bei Design ist, weil, glaube ich, Alos und Weber halt einfach auch mit einem kleinen Kader geplant haben.
Also ja, genau, ich wollte so ein bisschen auch so draus, also wenn ich jetzt mir, also ist ja die Frage, gibt es überhaupt diese Geschichte von wer ist jetzt schuld, ne? Oder ob das halt nicht eine Gemengelage ist, wo man dann nicht irgendwie auf eine Person oder ein Gremium oder einen Teil da zeigen muss. Ich bin aber eher willens, mich quasi vor den Aufsichtsrat zu stellen und zu sagen, naja, ich kann schon verstehen, warum dieses Gremium eben sagt, nee, wir wollen halt bei gewissen Finanzaufwendungen jetzt genauer hinschauen, als vielleicht genauerer, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und wenn man eben vorher hört, ja, Tanaka muss verkauft werden, sonst geht hier gar nichts, und dann geht es irgendwie doch, ist man ja schon irgendwie geneigt. Und letztlich hat der Aufsichtsrat ja auch das befürwortet dann die Zollerverpflichtung. Es war dann aber halt zu spät. Das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen an der Gemengelage und daran, dass halt die Zollerabteilung und Fraktion da früher Klarheit haben wollte, aber wenn man halt liest, dass es insgesamt so um eine Summe von 1 Million gehen kann, ja, war ja, wir müssen es auch nicht jetzt klein, das ist jetzt auch, weiß nicht, ne, aber das war ja so eine Summe, die ja irgendwie im Raum stand, weil ja Bochum irgendwie Teile noch übernehmen würde des Gehalts, sei denn Fortuna reicht irgendwelche sportlichen Ziele, dann würde quasi die Fortuna doch eine Art Ablöse zahlen. Das sind ja schon wieder Summen, die ziemlich hoch sind wo ich das schon nachvollziehen kann, warum der Aufsichtsrat das macht. Und ich glaube, was du sagst, Lou, ist ja auch, wenn man darüber man darf sich, glaube ich, wenn es um die Bewertung des Transfers Sommers geht, dann darf man sich jetzt bei Zoller nicht an Zoller aufhängen. Ne? Das ist halt so ein bisschen so ein Puzzlestück, das fehlt. Aber man hat dann ja während des Spiels am Freitagabend schon gemerkt, dass es noch andere Puzzlestücke gibt, die fehlen. Die wären ja egal, weil wie das jetzt mit Zoller ausgegangen wäre, nicht gelöst worden an diesem Donnerstag oder Freitag. Also ein Linksverteidiger stand ja ganz offensichtlich nicht zur Debatte mehr und weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht doch eine Position ist, wo man eine gewisse Tiefe gebrauchen können würde im Laufe des Semesters, wollte ich halt sagen, im Laufe der Saison.
Ja, genau. Da beruft man sich dann bei so einem dünnen Kader immer auf die Spieler, die viele Positionen bekleiden können. Trotz allem nochmal, um sich das irgendwie zu vergegenwärtigen. Also wenn man jetzt Daniel Bunk mitzählt, dann geht man jetzt in diese Saison, okay, es gibt noch eine Winterpause mit 23 Kaderspielern. Und eigentlich war es ja, wenn wir das jetzt richtig verfolgt haben, so gedacht, dass man Ao Tanaka und Jonan Njimic noch abgeben wollte, um Simon Zoller, also wenn Simon Zoller gekommen wäre, wäre Jonan Njimic nach zu Preußen Münster transferiert worden, dann wäre man ja noch einen Spieler dünner gewesen. Also 22 für so eine lange Saison, in der viel passieren kann, das ist schon wirklich ein Hoffen auf eine relativ verletzungsfreie Saison. Und wir kennen das aus der Vergangenheit, dass es nicht immer so klappt.
Aber meint ja nicht, dass man noch auf jeden Fall einen Ersatz für Tanaka geholt hätte, also wie auch immer der ausgesehen hätte.
Aber wie denn? Also das wäre ja alles ganz kurzfristig passiert. Ich glaube nicht, dass man da, also vielleicht, keine Ahnung, manchmal hat uns ja, also die Verkündungen von den Transfers waren ja oft auch teilweise ohne, dass das Gerücht lange vorher zirkuliert ist. Also vielleicht hätte da noch irgendein Spieler kurzfristig den Verein zu uns gewechselt und wir wären ganz überrascht gewesen. Aber also da man jetzt auch keinen Plan B für Zoller hatte, bin ich mir dann
nicht so sicher. Ja, es wurde ja auch in keinem Interview auch nur angedeutet, dass das ein Fall sein könnte. Das wäre ja im Sinne des Sportvorstands und des mit Weber, der sportlichen Leitung, anzudeuten, dass, weil Tanaka nicht gewechselt ist, es nicht nur der Zoller-Deal problematisch war, sondern viele andere Vorarbeiten, die man geleistet hat, Gespräche, die man geführt hat, auch nicht vollzogen werden können. Also wenn es da jemanden gegeben hätte, für Tanaka wäre es im Sinne der sportlichen Leitung gewesen, das auch anzudeuten, dass das auch nicht, dass es gescheitert ist, auch mit dem Tanaka-Deal. Ich glaube, es ging nur noch um Simon Zoller. Wir haben da letzte Woche drüber geredet, ich glaube, vom Spielerprofil her ist es tatsächlich jemand, den man hätte gut gebrauchen können. Ich kann auch verstehen, dass er den Tuning gerne gehabt hätte. Die Bedenken haben wir auch geäußert. Verletzungsanfälliger Spieler, nicht mehr der Jüngste, aber nachvollziehbar, dass er quasi auftaucht in der Liste und wo man sagt, hey, wir wollen uns mit dir beschäftigen. Aber die anderen Fehlstellungen im Kader würden dadurch hätten, wären dadurch auch nicht behoben worden. Ja, darum geht es ja, glaube ich, wenn man über diesen Transfersommer insgesamt denkt und ob man jetzt da den Zoller-Deal hochhängen will oder nicht, das muss ja jeder selber für sich wissen. Ja.
Ja, also wenn das wirklich der Fall ist, dann finde ich, dann muss man ein noch vernichtenderes Urteil über diesen Transfersommer fällen, als halt ohnehin schon. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass man mit diesem kleinen Kader in die Saison geht. Wenn der jetzt eigentlich noch kleiner gewesen wäre, dann ist es ja noch viel, viel schlimmer eigentlich. Ich meine, Tim, du hast es gerade gesagt, dass man 23 Lizenzspieler im Kader hat, wenn man da mal die beiden Torhüter abzieht. Plus halt, weiß ich nicht, kannst du ja eigentlich auch, würde ich jetzt sagen, Jonas Niemitz und Dennis Jastrzemski abziehen als Spieler, die du bei Unentschieden oder bei Rückstand bringen kannst. So. Das, und dann bleiben nicht mehr viele Feldspieler übrig, ne? Ja. denen du halt wirklich einfach in allen 90 Minuten quasi halt vertrauen kannst. Ich lasse mich da super, super gerne überraschen von Niemitz und auch von Jastrzemski. Aber ich sehe es jetzt irgendwie erstmal nicht. Und ja, nicht zuletzt deswegen, weil man ja auch Benjamin Böcklin nochmal abgegeben hat jetzt, also was total Sinn macht, ne? Also im ohne Kontext macht es natürlich super, super viel Sinn, den auszuleihen. Aber dass man sich halt wirklich vorstellt, mit so einem extrem dünnen Kader, vor allen Dingen, wenn man sich ja anschaut, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, speziell letzte Saison, so, das ist einer der absoluten Hauptgründe gewesen, weswegen die Fortuna in dieser super einfachen Saison letztes Jahr nicht aufgestiegen ist, weil man halt einen relativ dünnen Kader hatte, weil man Verletzungspech hatte, da weiß ich halt nicht, ob man dann diese Saison irgendwie darauf vertrauen sollte, dass sich irgendwie im Grunde genommen niemand verletzt. Finde ich keine gute Herangehensweise, wirklich absolut nicht.
Also ich prognostiziere jetzt mal, dass man sollte die Hinrunde ohne Verletzungen ablaufen und man eine ganz gute Rolle spielen, im Winter durchaus gewillt ist, dann nochmal nachzulegen, aber
da hast du bestimmt recht und und da kommt man halt wieder dann an ein neues Problem. Ne? Im Winter ist ja dann irgendwie nochmal alles doppelt so teuer. Mhm. Da geht man dann wieder solche Deals ein, wie halt die letzten Winter, wo man ja, glaube ich, ich mag jetzt falsch liegen, aber wenn ich an die größeren Deals der letzten Winter denke, da hat man ja eigentlich immer bei allen Deals komplett falsch gelegen. Ne? Ob es halt irgendwie Ginczek gewesen ist, ob es Gavori gewesen ist, ob es Felix Klaus gewesen ist. Das sind ja irgendwie alles Deals, wo ich sagen würde, Felix Klaus. Die sollte man auf gar keinen Fall, wenn man in die Vergangenheit reisen würde, sollte man diese Deals auf gar keinen Fall nochmal in der Form abschließen.
Na, also, was ich ja interessant finde,
relativiert sich das von Spiel zu Spiel.
Was ich ja interessant finde, ist, dass die Deals, die gemacht worden sind, finde ich ja schon irgendwie nachvollziehbar und auch gut. Also wenn man sich anguckt, was für Spieler geholt worden sind und so weiter und so fort, ne, die wir ja auch am Freitagabend dann bewundern durften, wie sie die Fortuna zum 3-1-Sieg gegen KSC schießen, das frustriert ja fast noch mehr, weil man sieht, es gibt ja ein gewisses Know-how, es gibt ja auch einen Blick für Spieler, die irgendwie was der Fortuna bringen können, aber es ist halt quantitativ viel zu dünn. Das hat ja dann auch Thune gesagt und Alofs hat das ja auch dem ja auch nicht widersprochen. Und jetzt muss man sagen, das ist ja eben, Lu hat es gesagt, jetzt nur ein bisschen bei Design das Problem. Das ist eben Teil der Handschrift von Klaus Alofs. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, wenn das schief geht, was immer schiefgehen bedeutet, ja, darüber kann man dann ja im Laufe der Saison auch nochmal reden, aber wenn das schief geht, muss es eigentlich darum gehen, ist Klaus Alofs der Richtige? Ja, und dann hat er halt aber noch 3 Jahre Fettvertrag bei der Fortuna oder dann halt 2. Ja, und so weiter und so fort. Also das ist halt schon irgendwie, eigentlich ist das halt das Jahr, wo es um Alofs geht. Ja, klar kann sein, dass irgendwie Thune plötzlich anfängt, komplett Blödsinn zu machen, aber davon gehe ich mal nicht aus. Sondern wenn das schief geht, in Klammern, was auch immer schiefgehen heißt, ja, wenn die unglücklich Vierter werden, ne? Kann ja auch schiefgehen sein, ne?
Und es wäre halt auch absolut unfair, finde ich, halt Daniel Thune an diesem Kader zu messen, weil das ist jetzt die dritte Transferperiode, wo Daniel Thune vorher gesagt hat, was er möchte. und wo er explizit nicht das bekommen hat, was er wollte. Ich meine, der hat sich
ein paar Sachen
schon. Er hat sich einen breiten Kader gewünscht. Er hat sich ja auf einem vernünftigen Niveau, glaube ich, schnelle Spieler für Link, für die linke Seite gewünscht oder für die Flügel ganz generell. Da kann man drüber streiten, ob das vollumfänglich erfüllt worden ist. Und ja, er hat sich eben auch junge entwicklungsfähige Spieler gewünscht. Also ich glaube auf jeden Fall, wenn man und das sind halt gerade das, was man ihm jetzt nicht erfüllt hat, wären halt Sachen gewesen, die man, glaube ich, relativ einfach hätte realisieren können, sogar mit weniger Kapitaleinsatz, als man das jetzt in diesem Sommer getan hat. Und deswegen fände ich es halt wirklich unfair, wenn man ihn darin misst. Und ich finde, Jan, du sagst was Richtiges, es wird am Ende, Fußball ist ein Ergebnissport, es wird halt daran gemessen werden, was Alofs diesen Sommer gemacht hat, das wird man halt daran messen, wie viele Spieler es sich verletzen wahrscheinlich.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich auch nicht richtig, weil ich finde, wir haben jetzt die Fakten auf dem Tisch, ob die Spieler sich verletzen oder nicht. Ja, das kann man jetzt Glück oder Zufall oder wie auch immer nennen, aber davon sollte man ja eigentlich mit ganz kühlem Kopf die Bewertung von dem, was Klaus Allofs gemacht hat, nicht abhängig machen, finde ich.
Ja, du musst halt einfach sagen, eigentlich muss man davon ausgehen, dass ein gewisser Teil der Spieler über einen gewissen eine Länge der Saison ausfallen wird, weil das halt die Norm ist, die Regel ist. Eine verletzungsfreie Saison von vielen Spielern im Kader ist ja eigentlich nicht die Regel im Profifußball. Und vor allem dann nicht, wenn die Spielzeit sich verlängert. Ja, also wir haben ja jetzt gesehen, wie stark Nachspielzeiten jetzt ernst genommen werden oder auch vielleicht zu ernst genommen werden, darüber kann man streiten von den Schiedsrichtern in der DFL. Und die Nettospielzeit wird ja einfach hochgehen. Mhm. Je nachdem, wie weit man im Pokal kommt, ja, wird es das auch noch ein Faktor sein. Und das hilft natürlich nicht, eine Mannschaft fit zu halten. Es kann passieren, aber das ist halt dann Lotterie und nicht das, wonach du halt sagst. Also du musst ja immer sagen, was ist die Norm, was ist zu erwarten, und daran orientieren wir unsere Entscheidungen. Wenn man das zur Grundlage legt, dann war das ein sehr, sehr problematischer Transfersommer. Die Qualität bei einigen Spielern stimmt. Ich finde, die stimmt sogar manchmal sehr, was man bisher sehen konnte. Das war schon begeisternd bei einigen Spielern, die man schon Neuzugängen, die da sind. Aber ja, wenn das gut geht, dann kann Klaus Allofs sich dafür feiern lassen, aber eventuell ist das dann einfach nur Glück und nicht Können.
Vielleicht können wir eine Saisonrückschau in einigen Monaten machen, die sich orientiert an den Positionen, die Tim Oberdorf in dieser Saison alle bekleiden musste.
Ja, hoffen wir erstmal, dass er fit bleibt, ja. So wie wir es für alle hoffen müssen.
Ja.
Aber dem könnte eventuell wirklich eine extrem große Rolle zukommen, und es ist sehr schade, dass man nicht drei oder vier von dem im Kader hat.
Aber zumindest weiß die Fortuna sie auch anscheinend wertzuschätzen, weil es gibt ja die Berichte, dass eine Vertragsverlängerung von Tim Oberdorf ansteht. Nicht wahr? Also, ne, das Schweizer Taschenmesser will man in der Tasche behalten.
Ja.
Aber vielleicht, das wird jetzt einige Leute hier vielleicht bedrücken, die uns nur einschalten, weil sie halt so richtig Negativnachrichten haben wollen, weil sie so richtig weil einfach Fortuna muss einfach wehtun. Dieses Segment endet vielleicht jetzt.
Ja.
Und es beginnt ein wirklich durchaus sehr positives, weil das, was am Freitagabend passierte in Düsseldorf, ich will jetzt nicht sagen, das habe ich lange nicht mehr gesehen, aber das war schon großer Sport, den die Fortuna da auf den Platz gebracht hat.
Oh ja, ein Statement, wie man so schön sagt.
Ja, ich finde auch, dass es wirklich extrem angenehm war zu sehen, dass die Fortuna, nachdem sie halt diesen Kantersieg in Elversberg gefeiert hat, den man ja vielleicht erstmal noch relativ vorsichtig irgendwie zur Kenntnis genommen hat, dass man dann danach ein Heimspiel hat gegen eine Mannschaft, die sich ja durchaus auch einiges ausrechnet, glaube ich, in dieser Saison. man stellt sich da ziemlich dumm an, kriegt halt diesen frühen Rückstand da irgendwie eingeschenkt und die Mannschaft schüttelt sich halt irgendwie einmal und zieht dann halt einfach die restlichen 90 Minuten halt einfach eiskalt ihren Stiefel halt irgendwie durch. Das war wirklich absolut beeindruckend und habe ich so in der Form auf jeden Fall auch einfach, ehrlich gesagt, nicht kommen sehen.
Ja, auf so vielen Ebenen. Also man muss ja sagen, Hoffmann hat nicht gespielt, dafür hat Siebert gespielt. Sobotka fällt aus, das wissen wir dafür. Eben dann halt das Mittelfeld von Elversberg, dem wir ja in der letzten Folge gesagt haben, das ist der Teil, wo es sich lohnt, drauf zu gucken. Ja, können sie diese Performance aus Elversberg wiederholen oder eben gegen ein stärkeres Mittelfeld der Karlsruhe sehen wir da jetzt schon die Grenzen dieses jungen Dreiergespanns aufgezeigt. Oh nein, ja, das kann man halt schon mal sagen, ganz fantastisch. Vermey konnte wieder vorne spielen und hat für mich eigentlich ein noch viel besseres Spiel gemacht als gegen Elversberg, wo ich irgendwie manchmal das Gefühl hatte, na, sieht man da was, aber da konnte man was sehen. Zollis von Anfang an, Klaus natürlich. Auf der anderen Seite, ja, es ist ein, du hast es gesagt, Lu, am Anfang so, ja, und es wird gesagt, dem 1-0 von Karlsruhe gingen ja auch so zwei, drei gleiche Schnittstellenpässe zwischen De Weijs und Gavuri voraus, die eher Gavuri da nicht bekommen hat, wo eben die Karlsruhe aus einer Struktur heraus glaubt, sah man da irgendwie die Fortuna doch ein arge Bedrängnis brachte auf der linken Fortuna-Seite. Dann fällt das Tor auch noch, ja, so ein bisschen unglücklich. Dann machen die sowas, finde ich einfach unglaublich. Ich kann da nur wiederholen. Wir können es einfach nur wiederholen heute. Es ist eine Wiederholungsfolge, könnte man sagen. Weil was sollen wir anders sagen, außer jeden einzelnen Spieler in den höchsten Tönen zu loben? Und den Trainer.
Ja, also ich muss aber dir erstmal beipflichten, dass ich sagen würde, dass ich gerade bei Vermey jetzt denke so, okay, der ist jetzt definitiv der Stürmer vorne. Also es ist kein offenes Rennen irgendwie zwischen Vermey oder Ginczek, sondern das Spielsystem, so wie Fortuna gespielt hat, ist halt tatsächlich besser zu spielen mit so einem Wandspieler, der auch mal einen Ball im 16er festmachen kann und ablegen kann wie Vermey. Und auch der zweite Neuzugang vom SC Freiburg 2 hat nicht nur wegen seines Tores, also Yannick Engelhardt hat nochmal einen Schritt mehr, sag ich mal, aus diesem großen Fußstapfen, die man ihm quasi schon ausgelegt hatte vor der Saison. Wir erinnern uns an die Ankündigung, dass wir so viel Spaß an einem der besten Spieler vielleicht der zweiten Liga haben werden. Da hat man ja schon gedacht, oh mein Gott, mit so viel Vorschusslorbeeren, das kann ja nur ein Flop werden. Aber Yannick Engelhardt hat einfach ein ganz großartiges Spiel gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv. Insgesamt in diesem Dreier-Mittelfeld, die Raumaufteilung, die passt halt einfach. Mittlerweile habe ich auch den Eindruck, die Wege und Passwege sind im Prinzip durch das gemeinsame Training in einigen Wochen bekannt. Also ja, ganz, ganz.
Aber es ist halt auch einfach viel individuelle Klasse, oder? Weil irgendwie, ich denke, so unfassbar eingespielt können die ja irgendwie gar nicht sein, auch wenn es wirklich genau so ausgesehen hat, da hast du komplett recht. Aber es ist halt auch einfach, glaube ich, da gerade bei Engelhardt und eben auch bei Johannesson, bei den Neuen, ist es einfach viel individuelle Klasse, die man halt damit reingeholt hat. Das war wirklich ein Genuss zu sehen, dass die halt dieses Karlsruher zentrale Mittelfeld, auch das absolute Prunkstück im Karlsruher Kader ist, dass die das ja wirklich einfach komplett dominiert haben.
Komplett.
Defensiv wie offensiv, also gegen den Ball und mit dem Ball. Die haben ja keine Schnitte gesehen. Also das hätte ich niemals gedacht. Und das ist natürlich auch einfach ein absoluter Schlüssel zum Erfolg gewesen. Aber es sind natürlich trotzdem auch die anderen Positionen gewesen, ne? Also ich glaube, was ein Zoll ist dieser Mannschaft halt gegeben hat, das war ja auch absolut bemerkenswert. Ich meine, der hat ja schon zweimal irgendwie sehr gut ausgesehen und auch getroffen, aber halt einmal Pokal und einmal bei Elversberg, die ja einfach kaum stattgefunden haben. Jetzt gegen Karlsruhe fand ich das dann schon irgendwie nochmal ein anderes Statement. Also was der halt irgendwie für Ideen in engen Räumen hat, wo der sich halt irgendwie befreit, wie schnell der sich halt irgendwie um die eigene Achse dreht, wenn der halt irgendwie mal gedoppelt wird und sofort dann irgendwie den Ball doch wieder zum Mitspieler bringt. Das ist wirklich, also fand ich wirklich ganz hervorragend zu sehen. Und dass man ihn halt nicht aufdrehen lassen sollte, das ist ja dann spätestens seit Freitag, glaube ich, halt auch jedem Verteidiger in der Liga klar. Aber das, also da werden wir, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr viel Freude dran haben. Und und dazu halt Vincent Vermey, wo ich auch finde, genau wie ihr, so der hat sich da jetzt vorne erstmal festgespielt und ich glaube, der passt halt auch einfach viel, viel besser als Ginczek halt zu dieser Spielweise. Weil Ginczek ist halt ein Stürmer, den du wirklich irgendwie einsetzen musst. Und Vermey ist halt jemand, der halt irgendwie einfach mitspielt, so auch wenn er halt eigentlich sehr, also ich meine, man sieht ja schon auch dann sehr, sehr deutlich, in welchen Bereichen er halt extrem limitiert ist. So, der hat ja durchaus, gerade wenn der Ball halt auf Kopfhöhe kommt und er den da halt irgendwie festmachen soll, hat er große Schwächen. Das kann er, wenn der Ball flach kommt, halt irgendwie viel, viel besser. Aber trotzdem versucht er halt eigentlich ja immer den Ball sofort, im besten Fall sogar mit einem Kontakt halt weiterzuleiten und den nicht erstmal anzunehmen. Denkt halt immer sofort wieder an den Mitspieler und ist deswegen halt irgendwie, glaube ich, viel, viel besser in dieses Offensivspiel halt irgendwie zu integrieren, als es halt ein Ginczek ist.
Ich würde noch mal kurz das, was du gesagt hast, aufnehmen, Lou, dass es halt hier viel um individuelle Klasse geht. Das stimmt, aber ich glaube, dass diese individuelle Klasse halt auch Elemente einfach ermöglicht oder besser aufscheinen lässt, die vorher so nicht umgesetzt worden sind, obwohl sie schon Teil eines Spielplans sein können, wie zum Beispiel Seitenverlagerung. Also wenn Johannesson eine Seitenverlagerung spielt, dann möchte man ja niederknien und dem Herrgott danken, dass ein Mensch so einen Pass spielen kann. Ja, und das ist jetzt nichts total Überragendes, ne? Aber der hat eine 95%ige Passquote, hat sehr viele Pässe gespielt und da waren halt eben auch lange Seitenverlagerungen dabei, die halt alle ankommen. Ja, und das ist schon irgendwie was man auch mal gesehen hat, will ich nicht sagen, aber halt in so einer hohen Qualität, also wo man sicher sein kann, okay, der dreht sich jetzt um, spielt den Ball rüber, der kommt halt an und es wird was passieren. Das hat man eine Weile nicht gesehen von einem Spieler im Trikot der Fortuna. Dazu halt eben diese Möglichkeit von Yannick Engelhardt, der aus einer tieferen Position irgendwie gute Pässe spielen kann, auch mal einen längeren Ball spielen kann, in den 16er reinkommt und so. Das ist schon irgendwie was sehr Feines. Ja, und das ist eine spielerische Komponente, die Fortuna eben auch hat aufscheinen lassen, obwohl sie ja zurück. Man hätte diese ganze Geschichte ja auch anders laufen können, nach diesem frühen Rückstand. Aber nein, du hast es gesagt, Lou, die haben einfach sich mal kurz geschüttelt und sind dann halt weitergemacht. Ne? Und Engelhardt, von dem man ja denkt, ja gut, der ist halt noch jung, der sieht auch körperlich nicht so robust aus, also vom Angucken, ja, dieses Menschen. Aber halt Jerome Gondorf, der wird wahrscheinlich halt heute Nacht aufwachen noch und über Yannick Engelhardt, der halt rangerauscht kommt, nachdenken. Weil der hat ja auch körperlich dem Gegner ordentlich was entgegensetzen gehabt. Nicht nur beim 1-1, wo er einfach gut aufpasst und Gondorf krassen Fehler macht auch, sondern auch insgesamt. Sie haben das jetzt schon mehrfach gesagt, quasi, wir wiederholen uns, über das gesamte Spiel.
Trotzdem mal eine kleine ketzerische Frage. Wenn sich speziell Gondorf, aber halt auch die Karlsruhe im Allgemeinen da beim 1-1 nicht so dumm anstellen, geht das Spiel dann genau gleich aus oder halt ähnlich aus?
Ja. Ich finde schon.
Also Also ich würde dem wahrscheinlich auch zustimmen, aber ich meine, es kommt halt wirklich einfach postwendend. Ne? Es ist irgendwie 10 Minuten nach dem 1-1 und es ist ja schon sehr, sehr dankbar, dass man es da so einfach serviert bekommt auf dem Silbertablett.
Ja, aber ich meine, man hat sich in dieser ersten Halbzeit, auch wenn man dann nur dieses eine Tor durch diesen Abwehrpatzer erzielt, der ja auch ein Stück weit, sag ich mal, erzwungen ist. Also ich meine, in dem Moment, in dem der Torhüter vom KSC noch nach einer Anspielstation sucht, riecht das Yannick Engelhardt ja förmlich und geht da aggressiv drauf. Trotz allem ist es natürlich ein Fehler, aber man hat sich so eine Vielzahl von Chancen erspielt. Ich glaube nicht, dass dann, gerade wenn man nochmal die Chance hat, sich in der Halbzeit zu sammeln, die Köpfe irgendwie nach unten gegangen wären und man auf kurz oder lang das Spiel vielleicht auch gedreht hätte. Aber es ist natürlich müßig, jetzt nach dem Spiel zu überlegen, ob und wie das dann vonstatten gegangen wäre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, an dem Tag, an dem Freitag, hätten die das Spiel vielleicht dann mit Ach und Krach, aber auch auf jeden Fall gewendet.
Ja, vor allem weil
der
Faktor Glück spielt ja eigentlich, wenn du auf das Spiel guckst, keine große Rolle. Sondern es kommt aus einer Struktur heraus, dieser Sieg. Das ist kein irgendwie, okay, wir haben halt dreimal aufs Tor geschossen und drei Tore gemacht. Wir haben halt so einen guten Stürmer, der hat einfach die drei Buden gemacht, obwohl ihm wenig zugearbeitet worden ist. Sondern alles ist quasi aus einer Struktur heraus entstanden, aus einem starken spielerischen Ansatz, mit einem starken spielerischen Mittelfeld. Deshalb würde ich schon sagen, dass dieses 1-1 verdient war. Auch in den Minuten vorher war das schon so. Es lag in der Luft.
Es gibt diese Zolle-Chance vorher, ne?
Wo genau, und den Kopfball von Vermeil nach der Ecke. Das ist ja direkt danach, gibt es ja die Ecke. Da setzt Vermeil den Ball ja knapp drüber. Und so, da sind auch Karlsruher Fehler drin dabei, ne? Das ist es ja nicht. Aber die muss man natürlich auch erzwingen und nutzen und erkennen, dass das kommt. Danach machen die weiter, ja. Es gibt schon erste Halbzeit.
Ich finde ja auch eigentlich, das 1-1 ist ja eigentlich auch genau das beste Beispiel dafür, dass man halt diese Fehler erzwungen hat, auch wenn es so unglaublich trottelig aussieht. Aber ich glaube, man hat halt einfach gesehen, dass die Karlsruher Außenverteidiger halt sehr hoch schieben im Aufbau. So, ne, da orientieren sich dann, ich glaube, Vermeij und Appelkamp halt auf die Innenverteidiger, sodass die halt gedeckt sind. Also kann eigentlich nur jemand sich aus dem Mittelfeld zurückfallen lassen, um den Ball abzuholen, wenn der Ball nicht nach vorne gedroschen werden soll. Ja. Dazu entscheidet sich dann halt Gondorf und läuft also schon irgendwie mit dem Gesicht zum eigenen Tor halt auf den eigenen Torwart zu, so, ja, und das erkennt dann halt Yannick Engelhardt halt stark und sticht dann da halt wirklich mit einer Mordsgeschwindigkeit halt rein und der zwingt eben den Fehler dadurch.
Ja, Gondorf macht den Fehler, dass er halt nicht, er guckt nach links zum Außenverteidiger von KSC und sieht, dass in der Nähe eben ein Fortuna auch steht. Und es wäre aber richtig gewesen, quasi doch diesen Pass zu spielen, auch wenn dann der wäre zum Außenverteidiger gekommen vom KSC. Der hätte dann halt ein bisschen Druck gehabt, aber er hätte den Ball wegschlagen können oder sonst was damit machen können. Aber weil er, so ist meine Interpretation dieser Bilder, weil er das sieht, überlegt er kurz, sich zur anderen Seite zu drehen, eben nach rechts in die Mitte. Und da das ist der Fehler. Und in dem Moment ist Engelhardt schon da und nutzt das aus. Und das finde ich, auch das spricht ja dafür, ne? Die stehen gut einfach. Und deswegen kommt das 1-1. Und ich muss auch sagen, Engelhardt läuft wie so im Training auf das Tor zu und schießt ihn einfach so völlig entspannt. Also klar, es ist halt irgendwie blöd zu sagen, ja, das macht er. Irgendwie, ne, es ist halt eine 1-1-Tor, wenn er den nicht gemacht hätte, wäre er halt schon ein bisschen Depp gewesen. Aber das sah halt echt entspannt aus, wie er dieses Tor macht. Das fand ich.
Ich glaube, der hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass er den macht.
Genau. Jetzt immer das Tor, fertig.
Ja, genau.
Bockstark. Und was mir danach noch aufgefallen ist, so ein paar Sachen, die ich mir angemerkt habe, ist jetzt, und was mir auch wichtig ist, so ein Jamil Siebert-Lob hier noch anzubringen, weil wir viel über die Offensive reden und auch viel über das Mittelfeld reden. Ich fand ihn halt auch sehr gut. Gerade weil er ja häufig gegen Stindl gespielt hat, der ja nun auch kein dahergelaufener ist. Auch wenn mal Stindl an ihm vorbei war oder halt Siebert den Fehler vielleicht macht oder einen kleineren Fehler macht, setzt er nach, setzt den Gegner unter Druck und sorgt da eben dafür, dass daraus nichts Größeres passiert. Fand ich eine sehr gute Leistung und natürlich auch das muss man erwähnen, gerade nach der letzten Saison, Jordi de Weijs, wunderbar. Viel eingebunden im Passspiel, viele Pässe gespielt, die kamen sicher. Man konnte vor der Saison Bedenken haben, ob er halt die Leistung bringen würde, die er bringen muss, ja, im Kader, aber er bringt sie aktuell und das ist einfach ganz hervorragend.
Und nicht nur defensiv, also der hat ja da diese Ecke auf Zullis wieder verlängert, nachdem er jetzt zweimal nach Ecken schon getroffen hat, also da bin ich jetzt gerade wirklich baff, was für ein Konkurrenzkampf sich auch auf der Innenverteidigerposition da jetzt wirklich abzeichnet.
Wie auf so einigen Positionen in der Mannschaft würde man ja eigentlich jetzt auch da auf der Position sagen, ja, wirklich gewechselt werden musste halt nicht, auch wenn das natürlich schon irgendwie ein krasses Statement ist, ne? Ich meine, im zentralen Mittelfeld haben wir ja eventuell das gleiche Problem bald, dass dann damit Sobotka der Platzhirsch zurückkommt und auch ja vielleicht irgendwann ein Autanaka, wenn der wieder bei, wenn der den Kopf mal wieder frei hat. Wäre das ja auch jemand, der auf jeden Fall eigentlich seine Minuten einfordern müsste. Aber seien wir erstmal sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt gerade noch diese Saison haben, bis halt dann ja vielleicht wirklich irgendwann mal die ersten Ausfälle kommen. Ja, und dann im Anschluss an das 1:1, nimmt die Fortuna sich ja wirklich überhaupt keine Atempause, sondern erhöht den Druck ja fast eher noch in den Minuten danach. Die Phase vom 1:1 bis so zur 25. Minute ungefähr ist einfach eine Phase, wo man ja eigentlich längst das Spiel hätte zumachen können, weil man da Karlsruhe ja komplett dominiert.
Ja, das ist vielleicht die Kritik, die man haben kann, dass man da nicht klarer da war.
Also was ich tatsächlich da nochmal ganz interessant finde, ist, dass halt dieses Mittel zu einem Vermey, der den Ball im Strafraum gut behaupten kann, den flach in den Strafraum reinzuspielen von außen, einfach jetzt auch vermehrt genutzt wird und nicht immer dann eine Flanke kommt. Finde ich eine spannende Beobachtung und ist tatsächlich der richtige Spieler für das, was man da gerade spielen will. Ich würde jetzt mal nicht so weit gehen, zu behaupten, dass man das Spiel auf Vermey zuschneidet, aber.
Aber das muss man ja auch. Das ist ja das Gute an ihm eigentlich, dass er so mitlaufen kann. Und wie Luda sagt, Ginczek, der braucht da vielleicht schon ein bisschen mehr. Schnitt auf ihn drauf. Aber Vermey spielt halt mit. Es gibt so einen Aspekt, über den man nachdenken kann. Es gab so ein paar Situationen beim KSC, die der KSC nicht gut ausgespielt hat, wo mir das aufgefallen ist, wo man überlegen kann, ob das ein Faktor sein wird in den nächsten Wochen, der eben sich aus diesem spielstarken Mittelfeld und den Personen, die da halt eingesetzt sind, ergibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Bereich vor der Viererkette, vor den Innenverteidigern, dass die Fortuna da ein bisschen dünn besetzt sein kann.
Also, dass es da Räume gibt.
Dass der Sechserraum nicht gut besetzt ist. Es gab so eine Situation, wo Stindl sich so ein bisschen rausgeschlichen hat und halt, das ist ja so ein Spieler, ein abgezockter Erstligaspieler mit einer sehr hohen Qualität, ja, der halt wirklich lange Zeit Leistungsträger in Gladbachs guten Zeiten war. Solche Spieler sehen ja Räume und stellen sich in diese Räume rein. Und der lungerte genau in diesem Sechserraum rum, weil er gemerkt hat, woanders kriegt er den Ball nicht oder halt ist halt Siebert ihm auf dem Fuß. Und der lungerte dann in diesem Bereich und er war halt auch anspielbar. Seine Mitspieler haben ihn nur nicht gefunden. Das ist mir nur ein, zwei Mal aufgefallen. Vielleicht war es ein Zufall, vielleicht ist es nichts weiter. Aber darüber kann man eben noch nachdenken, ob das ein Faktor sein kann. Man hätte natürlich aber auch Personal, um das anzupassen, um das noch ein bisschen zuzustellen. Marcel Sobotka wird ja hoffentlich nicht ewigkeitsverletzt sein. Ja, ja. Aber das ist vielleicht noch etwas, worüber man einfach nachdenken kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein Ergebnis habe oder ob das da jetzt irgendwie was Größeres draus machen wollen würde.
Ich bin sehr gespannt darauf, tatsächlich, was in den nächsten Wochen mit Marcel Sobotka passiert, weil ich einfach behaupten würde, bei den Grätschen und Ansätzen, die wir von Yannick Engelhardt auch in der Defensive gesehen haben, dass er möglicherweise gegen andere Gegner, wo in diesem Raum noch mehr Gefahren gelauert hätten, auch einfach seine Rolle defensiver interpretieren kann. Wäre meine These. So, das geht.
Ja, und es ist, glaube ich, ja auch wirklich vielleicht dann nicht falsch, dass man gerade, wenn der Kader so dünn ist, auf so Positionen, wo es sehr, sehr umkämpft ist, dann auch einfach den Leuten sagt, pass auf, du spielst heute maximal 60 Minuten. So, ne? Ja. Und dass man einfach von vornherein mit dieser Ansage ins Spiele geht, dass man halt sagt, okay, Startplatz heißt halt, du spielst maximal irgendwie 2/3 und das letzte Drittel gehört halt deinem Konkurrenten. Weil man muss irgendwie gucken, dass man halt mit diesem Kader halt, dass man da halt da mit den Kräften haushält über die Saison. Das ist extrem schwierig und ja, da müssen wir einfach, glaube ich, auf Daniel Thun vertrauen, dass er das halt hinbekommt.
Ja, und das Mittelfeld ist ja das Prunkstück dieser Mannschaft. Ja, das, wer hätte das mal gedacht, dass das bei Fortuna Düsseldorf sein weiter würde. Und es gibt natürlich neben so Bodka, wo man halt gucken muss, der ja einfach auch ein klarer Selbstanspruch als Stammspieler hat, der das auch war die letzten Jahre, Leistungsträger, wird spannend. Der andere ist ja Ao Tanaka. Für den ist die Situation sicherlich nicht einfach. Ja, man muss jetzt kein großes Mitleid mit ihm haben, aber das ist sicherlich nicht einfach für einen Spieler, der weg will, der sich woanders sieht, vielleicht aus Gründen, vielleicht auch nicht aus Gründen, der dann aber halt plötzlich und der Verein ihm ja auch signalisiert, hey, du kannst gehen, wenn da jemand das Geld für bezahlt und so weiter und so fort. Es sieht lange anscheinend so aus, als ob das sich da Interessenten finden würden. Und am Ende findet sich niemand und plötzlich ist er halt wieder am Freitagabend bei der Fortuna und weiß, okay, dieses Transferfenster ist jetzt ohne ihn abgefahren. Und gleichzeitig hat sich ja seine Situation auch sportlich nicht verbessert. Er sitzt auf der Bank wie gegen Elversberg. Er sieht halt, dass seine direkten Konkurrenten gerade richtig Punkte machen, sowohl quasi auf dem tabellarischen Konto als auch auf dem individuellen Konto, was diese Beispiele haben. Und das macht, glaube ich, was mit jemandem, ja. Und da braucht man vielleicht auch ein bisschen Zeit. Vielleicht ist diese Nationalmannschaftspause gar nicht so schlecht, dass der halt mal rauskommt, den Kopf klar kriegen kann und sich nochmal neu resetten kann und sagen kann, okay, es hat jetzt nicht geklappt, ich wollte was anderes, aber jetzt bin ich hier weiter der Fortuna und muss mal gucken, dass der Anspruch, den ich nach der WM vielleicht an mich selber gestellt habe, auch dass ich das auch umsetzen kann, spielerisch muss ich nochmal finden, weil das ist, glaube ich, nicht so einfach für Tanaka und da muss man ihm vielleicht auch die Zeit geben, nicht ewig, er ist halt Fußballprofi, aber das anzuerkennen, dass das halt so sein kann und dass er jetzt sich da wieder rankämpfen muss.
Ja, also man hat was ihm ja angemerkt jetzt am Freitag, ne? Also irgendwie ist er dann am Ende nochmal eingewechselt worden, hatte dann ja irgendwie auch einige Szenen, wovon ja dann doch die ein oder andere vielleicht etwas unglücklich war.
Ja, der hat halt einfach auch keinen.
Man hat einfach gemerkt, ja, einfach keine Anbindung zum Spiel gehabt. Und
der hatte halt eine furchtbare Passquote. Der war auch nicht mehr, das, was von Tanaka aus ausmacht, ja, dieses vertikale Denken, dieses sofort aufdrehen, den Pass war nicht da. Der hat nur entweder Sicherheitspässe gespielt zur Seite, Querpässe, oder er hat halt den Ball verloren.
Bevor wir dann vielleicht mal in die zweite Hälfte einsteigen, noch die leise Hoffnung, dass er sich ja vielleicht Selbstvertrauen holen kann, indem er gegen die deutsche Nationalmannschaft trifft. Also da soll ja schon mal sowas passiert sein. Ja, ja, zur Halbzeit wurde einmal gewechselt, auch völlig zu Recht. Der Einzige, der an diesem Tag, wo das eigentlich eine formidable Leistung der gesamten Mannschaft war, wie aus einem Guss, möchte man ja fast sagen, war ja Nicolas Gavoury. Und der wurde dann folgerichtig auch zur Halbzeit auch stark gelb-rot gefährdet durch Emma Ioa ersetzt. Und das hat irgendwie dem ganzen Fortuna-Spiel, wenn es in der ersten Halbzeit nicht schon so stürmisch gewesen, nochmal so das letzte Power-E-Tüpfelchen gegeben. Also dadurch, dass Emma von hinten auch noch weiter das Offensivspiel angekurbelt hat, war das ja in der zweiten Halbzeit fast noch eine stärkere Leistung als in der ersten.
Ich fand interessant, was Thiun da auf der Pressekonferenz gesagt hat. Weil das war das, was in den ersten Minuten zu sehen war, diese Pässe, die Karlsruhe in diese Schnittstelle spielt, die hat er natürlich auch gesehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er dann irgendwann die Anweisung gegeben, quasi, du weißt, du machst das jetzt. Ja, also wenn so ein Pass kommt, dann übernimmt Gavoury die Innenbahn und du weißt, du gehst nach außen und verteidigst halt den Karlsruher, was ja dafür spricht, dass man halt Weiß halt das Tempo und die Reaktionsschnelligkeit halt zuspricht. Es ist aber natürlich auch ein ziemlicher harter Punkt für Gavory, würde ich jetzt mal sagen, dass quasi gesagt wird, naja, das ist eigentlich dein Job, aber du kriegst ihn gerade nicht hin, deshalb machst du ja Jordi. So,
Das ist jetzt auch wirklich ja nicht das erste Mal, dass halt Ior für ihn kommt und halt dann dadurch sofort auf der linken Seite halt mehr nach vorne geht und halt eben auch mehr Stabilität defensiv in der Mannschaft ist.
Ja, wobei diese Saison hat Ior defensiv mich noch nicht so völlig überzeugt, aber für Freitag gilt das, ja. Und das galt ja
letzte Saison halt schon. Wirklich auch bitter für Gavory, weil ich glaube, in dem Spiel hätte er auch eigentlich gerade offensiv viel auf sich aufmerksam machen können, weil irgendwie die Gelegenheiten waren halt da. Er hat sehr, sehr hoch gestanden, einfach weil er es eigentlich konnte, weil Marvin Warnicek, der halt auf der rechten Seite im zentralen Mittelfeld gespielt hat, war eigentlich im Zentrum komplett irgendwie damit beschäftigt, das Dreier-Mittelfeld der Fortuna irgendwie einzudämmen. Und Sebastian Jung auf der Rechtsverteidigerposition hatte wirklich alle Hände voll mit Zolis zu tun, sodass Gavory eigentlich ständig richtig weit nach vorne aufrücken konnte. Der hat auch das ganze Spiel viel, viel höher gestanden, als es Zimmermann auf der rechten Seite getan hat. Es liefen ja auch einfach mehr Angriffe der Fortuna über die linke Seite im gesamten Spiel, wobei das auch, glaube ich, dann vielleicht dann irgendwie nochmal mehr durch die zweite Halbzeit irgendwie zustande kommt.
Wann war das eigentlich das letzte Mal? Ja, wirklich. Das müsste man mal nachgucken.
Ich habe ja auf drei Ausrufezeichen
stehen. Ja, das ist
eigentlich nie passiert. Ich glaube, das hat viel mit Zolis zu tun, der wirklich da, der selbst wenn er halt irgendwie Druck bekommen hat, einfach die Bälle nicht verloren hat, immer anspielbereit war, ja, einfach dann einen Haufen Sachen mit seiner individuellen Klasse halt löst oder gelöst hat. Von daher hätte, glaube ich, Gavory wirklich irgendwie eine gute Gelegenheit gehabt. Er ist ja auch zu einigen seiner Halbfeldflanken gekommen, aber da gab es dann meistens auch nicht so die richtigen Abnehmer für. Und auch sonst einfach dann in der Defensive nicht die allerbeste Figur gemacht. Demzufolge dann ja auch dann mit dem einen oder anderen dummen Foul hatte da wirklich alle Hände voll zu tun, gerade diese Läufe da zu verteidigen, die du angesprochen hast, Jan. Ich glaube, Schleusener war das, der andere Karlsruher Stürmer, der einfach immer wieder so vertikal von der Spielfeldmitte halt irgendwie auf diesen Raum zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger gezogen ist. Hat leider irgendwie nicht so gut funktioniert, aber umso besser, dass man halt dann einen Major auf der Bank hat, der dann halt in diesen 45 Minuten auf jeden Fall eigentlich mehr gezeigt hat als in der ganzen Saison vorher.
Ja, interessant, ne? Dass er das dann auf der Linksverteidigerposition zeigt, aber ich meine, das, was wir ja eben schon angesprochen haben, ist ja auch einfach, die Abwehrreihe war tatsächlich mit Zulis schon so sehr beschäftigt, dass das natürlich auch eine Chance sein kann für einen offensiv starken linken Verteidiger so. Und defensiv würde ich das auch noch nicht zu hoch hängen, diese zweite Halbzeit. Also gegen einen anderen aufgelegten Gegner, vielleicht in den absoluten Topspielen, weiß ich nicht, ob Emma Joa der linke Verteidiger meiner Wahl wäre. Aber für diese Situation, genau in diesem Spiel, war das natürlich der absolute Top-Move, ihn zur Halbzeit zu bringen. Und vielleicht war das sogar der Winning-Move.
Was ich auf jeden Fall auch sehr positiv fand in der ersten Halbzeit war, dass ich erst dachte, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in der 26. Minute verletzt sich der Karlsruher Torwart so ganz, ganz leicht, wo ich fast sogar dachte, ob das jetzt wirklich so eine richtige Verletzung ist. Es war nicht so richtig nachzuvollziehen, ob das jetzt wirklich eine ganz schlimme Sache ist, aber auf jeden Fall hat man das dann genutzt, um ihn irgendwie mal ausgiebig zu behandeln. Es gab dann irgendwie erstmal eine Trinkpause und ich hatte die Befürchtung, dass das jetzt dafür sorgt, dass der Angriffsschwung der Fortuna erstmal wieder so ein bisschen abnimmt, dadurch, dass es halt zu diesem Bruch im Spiel kommt. Das war dann auch für eine kurze Zeit so. Es war dann auch nicht mehr so überlegen wie vorher, aber es war halt trotzdem irgendwie noch überlegen genug. Und genauso ist man dann ja eigentlich auch aus der Pause gekommen. Ne? Hat gleich eigentlich nochmal höher geschoben im Ballbesitz, als es halt Gavory gemacht hat. Der stand, wie aber auch teilweise Zimmermann, wirklich in der letzten Kette Man hat das Spiel halt extrem breit gemacht. Also die Außenverteidiger standen halt wirklich dann auch jeweils an der Seitenlinie. Und damit sind die Karlsruher einfach nicht zurechtgekommen. Da hat man natürlich einfach sehr, sehr viele Spieler eigentlich genau im Zentrum. Und dadurch, dass man ja so eine Art Raute spielt oder halt flache Vier, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich eher eine flache Vier, aber ja, sowohl Nebel als auch Wanizek da auf diesen Zwischenpositionen zwischen Flügel und Halbraum sind ja eigentlich keine wirklichen Flügelspieler und das hat man auch gesehen. Ja, die haben das eben halt irgendwie nicht komplett so aufnehmen können, weil ja, man auf jeden Fall auch irgendwie immer versuchen musste, gegen Appelkamp, gegen Engelhardt und gegen Johannesson irgendwie das Zentrum zu schließen. Das hat man dann halt versucht, aber das hat dann ja eben auch nicht wirklich funktioniert, einfach weil ja, der dann letztendlich immer wieder Dreiecke gebildet und Anspielstationen gefunden wurden, mal eine Verlagerung gespielt wurde oder man halt einfach irgendwie, wenn man gar nicht mehr weiter wusste, ja, einfach Zolis angespielt hat, der sich dann halt irgendwie kurz freigedribbelt hat. Also man hatte ja, glaube ich, wirklich auch richtig viele im Vergleich zu sonst erfolgreiche Dribbling-Versuche. Ich habe jetzt hier, glaube ich, gesehen, dass man 55% der Dribblings gewonnen hat im ganzen Spiel. Das ist schon eine extrem gute Quote.
Genau, also eigentlich kommt der KSC offensiv ja nur noch einmal bei einer Ecke zur Geltung, die dann auch eigentlich kein Problem darstellt. Und ansonsten ist es ein Spiel in eine Richtung, immer mal wieder über die linke Seite, die an dem Tag gerade in der zweiten Halbzeit ja total stark war. Und dann kommt es auch zu diesem grandiosen Tor zum 2:1. Zulis hatte ja vorher schon so ein paar Chancen gehabt, sodass er sich dieses Tor auch, also es hat einfach zu diesem Tag gepasst, dass er dann auch das 2:1 macht. Ja, und ich meine, zu der Schusstechnik, da braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Spieler in der zweiten Liga so ein Tor schießen. Herrlich.
Ja, volle Zustimmung. Also ich glaube, das Tor war, glaube ich, dann so das Letzte, was mich, glaube ich, im Punkto auf Zolis halt absolut überzeugt hat. Den so zu machen mit der Körperhaltung, mit dem Körperschwerpunkt in dem Augenblick, den noch so zu treffen, den so voll zu treffen und dem trotzdem noch diesen Drall, diesen leichten Effet halt irgendwie mitzugeben, obwohl das ja eigentlich ja fast ein Vollspannstoß ist. Also da, ja, spätestens ab dem Moment wusste ich halt, okay, das ist halt wirklich eigentlich ein Spieler, der in dieser Liga wahrscheinlich nichts verloren hat vom Talentlevel. Vom Talentlevel, ich sag nur vom Talentlevel.
Overreaction Monday hier.
Nein, aber ja sowieso schon, muss man sagen. Also ich meine, wann haben wir das letzte Mal so viel geschwärmt, auch wenn wir natürlich am Anfang ein bisschen gemeckert haben, aber ich glaube, eine derart positive Spielbesprechung, das hat ja auch einfach viel damit zu tun, glaube ich, dass wir jetzt gerade einiges auch in den einen oder anderen Neuzugang hineinprojizieren und ich finde, das sei uns auch mal gegönnt.
Ja, aber also ich meine, wann hat man mal ein Spiel gesehen, in der Fortuna sich so viele Chancen auf unterschiedlichste Art und Weise herauskombiniert hat? Also ich meine, also es war ja schon extrem variabel, so von wegen, du hast eben gesagt, Lou, irgendwie viel hat ja auch mit der individuellen Klasse der Spieler zu tun. Also es war jetzt tatsächlich nicht so, dass man sagt nach dem Spiel, ah ja, das ist jetzt so Schema X, das ist die Spielidee. Aber es hat halt einfach extrem viel zusammengepasst an dem Tag. Und man hätte das Spiel ja auch einfach noch viel höher gewinnen können.
Das 3-1 zeigt das ja auch. Ne? Also das 2-1 geht halt über Zolis ganz klar über außen. Gut, den Schuss macht er halt auch nicht immer, aber es war ein guter Schuss. Aber das 3-1 halt, Engelhardt macht das richtig gut. Ja, Zolis, das ist glaube ich jetzt Zolis oder ist Johannesson, legt dann ab und Vermey kommt dann halt ran, legt ihn auf rechts und da hat dann Simbo den Ball, der ihn reinbringen will. Bringt ihn auch rein und dann fälscht eben der Karlsruher ab. Aber das war eben gut, ja, von allen Beteiligten aus einer Struktur. Das war nicht zufällig, dass das halt so passiert ist.
Sondern das hat so ähnlich,
Hand und Fuß.
So ähnlich wie bei dem 1:1. Ne? Also am Ende ist es natürlich ein abgefälschter Ball und der letzte Kontakt ist der eines Karlsruhers. Aber es war trotzdem wie bei dem 1:1 einfach ein Tor, was schon irgendwie zu mehr als 50% auf die Kappe der Fortuna geht und auf die Spielanlage so.
Ja, weil es halt schnell geht, ja, weil es ja natürlich den Gegner halt auch herausfordert und vielleicht auch überfordert in dem Moment und dann macht er einen Fehler.
Ja.
Und die nutzt dann die Fortuna oder das führt halt eben zu 3:1. Und man konnte in der Situation, in diesem Rausch ja fast davon ausgehen, dass es so weitergehen würde. Ja, also ich bin jetzt eher davon ausgegangen, okay, das war so überzeugend, das geht eher Richtung 4:1, dieses Spiel, als gegen Richtung 3:2, weil halt von Karlsruhe, ja, man kann halt auch sagen, die haben halt schon enttäuscht. Und ich glaube, nicht nur uns, ihre Fans, vielleicht auch sich selber. Also so wirkte jedenfalls das, was dann nach dem Spiel von denen zu hören war, dass sie doch sehr enttäuscht von sich selber auch waren.
Ja, die kommen dann nochmal in der 81. Minute zum Abschluss, aber so tatsächlich vor der 81. Minute und nach dem 3:1 habe ich mir bis auf die Wechsel auch gar nicht mehr so viel aufgeschrieben, weil Fortuna da jetzt auch irgendwie nicht ständig kurz davor steht, das 4:1 zu machen. Und dann kommen halt nochmal tatsächlich ein paar Wechsel und der Auftritt von, ich werde mir an diesem Namen noch sehr oft die Zähne ausbeißen, von Dennis Jastremski, der da tatsächlich mit seinen noch frischen Beinen und seiner Schnelligkeit mal irgendwie von links außen komplett am Strafraum entlang allen Karlsruhern davonläuft und um ein Haar, den auch kurz vorher eingewechselten Ginczek findet. Das ist so die nächste richtig gefährliche Situation, die ich mir aufgeschrieben habe.
Und bei der Situation hört
so ein bisschen Jastremski in den Nutshell, ne?
Eigentlich
5 oder 6 Spieler nimmt der halt einfach raus, weil er wirklich eine unfassbar überragende Schnelligkeit hat. Also ich glaube, der ist auch schon so ein bisschen dabei, so auf so eine ganz komische, krude Art, einer meiner Lieblingsspieler zu werden, einfach weil das halt irgendwie so raussticht, was er kann. Aber man sieht halt eben auch, was er halt irgendwie dann nicht so gut kann. Und das sind ja eigentlich auch genau die Sachen, die man halt schon vor dem Transfer so lesen konnte, dass halt einfach, ja, so die Punkte Entscheidungsfindung und Technik, ja, dass es da halt einfach, dass es da halt einfach noch extrem hakt. Und das sieht man da halt einfach auch, aber trotzdem, auch wenn das für die ein bisschen so aussieht, als ob es halt nur halt ein Rollenspieler für bestimmte Situationen sein kann, sieht man halt eben auch, was das halt der Fortuna gibt und was das halt eben auch bei einem Gegner auslöst, ne? Weil jemand, der sowas kann, sorgt halt einfach dafür, dass eine ganze Mannschaft von einer Sekunde auf die andere in komplette Panik gerät und das sieht man da ja auch.
Exakt.
Und kurz darauf spielt er ja nochmal dasselbe Duo, nochmal Jastremski auf Ginczek und auch da hätte noch das 4:1 fallen können, was ja auch, wir haben es glaube ich jetzt mehrfach betont, durchaus ein angemessenes Ergebnis gewesen wäre.
So sieht's aus. Wer hätte das vor dem Spiel gedacht?
Ja, ich nicht.
Ich habe ja mal wieder eine positive,
ja, das ist
optimistische Vorschau abgeliefert. Aber gut, ich hätte das natürlich auch absolut nicht gedacht, dass das, also vor allem nicht, dass es halt so klar ist, ne? Weil Fortuna kontrolliert ja auch, nachdem man dann einfach weniger Risiko geht, nach dem 3:1 ja einfach komplett das Spiel. Ne? Und das normalerweise ist es ja wirklich so, dass man irgendwie denkt, okay, dann kommen halt irgendwie nochmal Wechsel beim Gegner, dann bringen die halt irgendwie nochmal einen neuen Stürmer rein und hier nochmal irgendwie einen frischen Außenspieler, irgendwie sowas. Und zu viel mehr als zu so einer Halbchance kommt es dann ja irgendwie wirklich nicht mehr. Und Fortuna spielt es dann irgendwie relativ überlegen runter und dann ist der Abend auch wieder vorbei.
Man darf nicht verschweigen, dass Karlsruhe schon noch zu Abschlüssen kommt, aber alles eher sowas, was halt ein Kastenmeier mit dem Hut fängt, so. Ja.
Ja, genau. Und das ist ja die Überlegung, die wir uns ja am Anfang der Saison gestellt hatten, dass wir mit dem Spiel vor der
Länderspielpause
diesen Begriff habe ich gesucht, danke dir, Tim, so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig nach so einem Spiel und auch nach dieser wirklich euphorischen Besprechung, die uns jetzt hier die letzten Minuten quasi auf Engelsflügeln durch den Wohnzimmer oder sonst wo Raum, wo wir uns immer bewegen, getragen hat. Jetzt mit knallharter Analysebrille auf diese ersten 5 Spiele zu gucken. Ich fange mal an. Also der Faktor, was bei mir noch erschwert, quasi diese knallharte Analysebrille aufzuziehen, ist ja, dass halt dieses Elversberg-Spiel vorher stattgefunden hat. Ja. Ja, und dass man da halt schon dachte, ja, das sieht schon ganz gut aus, aber es ist halt auch Elversberg. Wollen wir mal gucken, wie das gleich halt gegen Karlsruhe aussieht? Und dann sieht das genauso gut aus, ja. Und das ist dann natürlich nochmal schwierig vom Mindset her, jetzt irgendwie was anderes zu sehen als das Positive, muss man aber vielleicht ja auch nicht, ja. Aber mir fällt es gerade schwer, diese Spiele gegen St. Pauli oder das Paderborn-Spiel habe ich auch gar nicht gesehen. Deswegen ist es für mich psychologisch auch noch weniger existent, da jetzt stärker reinzugewichten, obwohl es vielleicht auch gute Gründe dafür gibt.
Naja, also was ich definitiv sagen kann, ohne jetzt hier irgendwie genauere Prognosen zum weiteren Saisonverlauf dem Publikum versprechen zu wollen, ist, dass ich schon ein bisschen optimistischer, auch nicht nur wegen den letzten 2 Spielen, auf die Saison gucke als vor der Saison. Ich meine, wir haben es am Anfang der Folge eigentlich beschrieben. Wenn diese Mannschaft verletzungsfrei weiter trainiert und sich weiter gegenseitig pusht, weil wir jetzt gemerkt haben, es gibt mittlerweile Konkurrenzkampf auf diversen Positionen, dann ist in dieser Saison viel möglich. Dann kann man um den Aufstieg mitspielen, das würde ich schon sagen. Und das auch, wenn man alle 5 Spiele sieht, weil gegen Paderborn war tatsächlich, man hat sich halt völlig dämlich auskontern lassen, aber war jetzt auch nicht die schlechtere Mannschaft. Und in den Spielen davor haben wir so ein bisschen den Zug nach vorne vermisst. Oder ja, also das Rezept. Aber ja. Ich meine, das war auch noch tatsächlich, bevor Vermey und Engelhardt richtig anscheinend integriert waren, sodass ich momentan ziemlich guter Dinge bin. Auch wenn ich gespannt bin, weil tatsächlich sowas, was jetzt der Fortuna gerade widerfährt, wo man halt sagt, oh ja, Elversberg war jetzt so ein Durchbruch und jetzt haben sie es bestätigt mit einem 2 glänzenden Neuzugängen vom SC Freiburg 2, die erstmal so ein bisschen ankommen mussten. Das geht ja anderen Mannschaften auch nicht anders. Das darf man halt nicht vergessen. Also Mannschaften, die vielleicht jetzt bisher noch nicht so viele Punkte eingesammelt haben, die aber jetzt auch erstmal ins Rollen kommen. So. Und da bin ich heilfroh zum Beispiel, dass man ja einfach die Punkte gegen Hertha, ich glaube, die kommen irgendwann auch nochmal ins Rollen, einfach auch schon im Sack hat. Und von daher ein Saisonstart, der sehr hoffnungsfroh stimmt aus meiner Sicht.
Ja, gerade wenn man auch einfach mal auf die nackten Zahlen schaut. Ne? Man ist im Pokal weiterbekommen und man hat jetzt halt in 5 Spielen 10 Punkte geholt. Das ist ein Zweierschnitt. Das ist genau das, was halt letztes Jahr zum Aufstieg gereicht hat. Und dieses Jahr reicht ja vielleicht auch ein bisschen weniger, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist natürlich auch eine Hypothese. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn man irgendwas in dieser Größenordnung halt an Punkten holt, dann kann man natürlich niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, falls das irgendwie nicht reichen sollte. Aber alles, was wir bisher gesehen haben, finde ich auch, sieht so aus, als ob das halt eine Mannschaft ist, die halt zumindest um den Aufstieg mitspielen kann, wenn, um das jetzt zum 10. Mal heute zu sagen, man einigermaßen vom Verletzungspech verschont bleibt. Und das ist halt irgendwie das andere. Und das macht es halt irgendwie auch sehr, sehr schwer, finde ich, da jetzt irgendwie ein erstes kleines Zwischenfazit zu ziehen, weil man ja irgendwie weiß, dass da halt irgendwie was kommen wird. Die Frage ist halt nur, wann und in welcher Form, davon abgesehen. Aber finde ich, ja, haben wir wirklich viel gesehen, was einem Hoffnung geben kann. Es ist richtig ärgerlich eigentlich, dass diese Länderspielpause jetzt kommt. Also für den einen oder anderen mag das gut sein, wie für Tanaka. Aber ich glaube, für die Fortuna an sich hätte sich gut vorstellen können, auch fünf, sechs, sieben Tage später dann auch einfach schon das nächste Spiel zu spielen und gar nicht jetzt unbedingt zu pausieren. Aber auch das kann man ja vielleicht wieder von der anderen Seite sehen. Ich habe da jetzt irgendwie noch mal kurz das zu bearbeiten, was halt irgendwie nicht gut geklappt hat und einfach darauf zu vertrauen, dass halt irgendwie die Abläufe, die wir jetzt halt vor allen Dingen gegen Karlsruhe schon gesehen haben, dass man die vielleicht noch mal ein bisschen weiter halt irgendwie einspielen kann, dass die sich noch ein bisschen verfestigen. Das ist ja auf jeden Fall auch eine durchaus realistische Option, dass man auch einfach noch mal einen weiteren Schritt macht, genauso wie eben auch andere Teams einen Schritt machen. Aber warum sollte nicht auch die Fortuna noch einen weiteren Schritt machen? Ich glaube, dass man die spielintelligenten Akteure dafür im Kader hat. Das haben wir wirklich am Freitag gesehen. Und mein Gott, dann warten wir mal ab, wie man halt in den nächsten Spielen aussieht. Ich glaube, es sind dann ja auch wieder nur 4 Spiele, bis die nächste Länderspielpause vor der Tür steht. Und dann können wir ja vielleicht auch einfach hier nochmal so ein bisschen festhalten, dass wir dann auch nach der, ja, oder halt vor der oder während der nächsten Länderspielpause dann das nächste kleine Zwischenfazit spielen. Das wäre dann nach dem 9. Spieltag.
Ich merke einfach, dass mir diese ganzen positiven Sachen so eine Grundsicherheit, die man vielleicht, wenn man halt vor so einem Mikro sitzt, einfach auch nimmt. Ich weiß gar nicht, wie man darüber reden soll, über solche guten Entwicklungen.
Ja, deswegen. Man weiß ja einfach, dass all diese Worte, die man heute in den Äther schickt, einen irgendwann nochmal einholen werden.
Vielleicht schon beim nächsten Spiel gegen
Ja, vielleicht. Genau, vorher steht die Länderspielpause an. Ich meine, bei dem Kader guckt man ja vielleicht mit bangen Blicken auch darauf, dass dann bloß alle wieder gesund zurückkommen. Namentlich sind das jetzt Isak Johannesson, der für Island nominiert wurde, Ao Tanaka, wie eben schon angedeutet, für Japan. Jamil Siebert ist mit der U21 von Deutschland unterwegs. Christos Tsolis ist mit der U21 von Griechenland unterwegs und Takashi Uchino mit der U22 in dem Fall von Japan. Kommt bitte alle gesund zurück.
Ja, und ich glaube, mit diesem Satz werden wir jetzt wahrscheinlich immer jede Folge halt schließen.
Genau.
Und aber genau wie du sagst, das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Faktor, dass man halt nach der Länderspielpause auf jeden Fall auch wieder auf alle zurückgreifen kann. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast, gerade wenn man über so dieses Thema Abläufe schweißen sich halt wie weiter ein und so weiter redet, habe ich jetzt viel irgendwie auch über das zentrale Mittelfeld darüber nachgedacht, aber dann ist ja jetzt nun mal beispielsweise dann Johannes von jemand, der gar nicht da ist. Das muss man natürlich schon irgendwie immer noch im Blick behalten, dadurch, dass man da jetzt vielleicht einfach auch mehr individuelle Qualität irgendwie dazugeholt hat oder auch generell im Kader hat an einigen Stellen, muss man natürlich dann irgendwie auch immer die Länderspielpause als etwas nehmen, wo man dann vielleicht irgendwie dann doch gar nicht so viel Neues entwickeln kann oder weiter ausbauen kann, wie man sich das vielleicht wünscht. Auch da ist natürlich noch mal ein größeres Problem, dass der Kader nicht so groß ist. Also du musst ja jetzt eigentlich schon, um überhaupt irgendwie noch vernünftig trainieren zu können, Spieler aus der Jugend oder aus der zweiten Mannschaft dazu holen, was wahrscheinlich sowieso irgendwie das ein oder andere Mal diese Saison irgendwie sein muss. Und ja, auch da, glaube ich, kann man schon mal sagen, dass das ja der Zweiten ganz sicher nicht gut tun wird. Die stecken ja jetzt eigentlich schon mitten im Abstiegskampf in der Regionalliga und eigentlich nehmen die sich ja eigentlich gerade immer so während des Winters irgendwie eine längere Schwächephase. Haben es jetzt ja, glaube ich, die letzten beiden Jahre mit Ach und Krach irgendwie geschafft, drin zu bleiben. Ich muss sagen, dass ich mir da wirklich große Sorgen mache dieses Jahr.
Ja, also tatsächlich, um ein 11 gegen 11 zu spielen, wenn niemand auf Länderspielreise ist, muss man ja schon Spieler dazu holen. Und trotz den 5 absenden Spielern jetzt bestreitet man ja sogar am Mittwoch noch ein Testspiel gegen einen nicht näher bestimmten Ehrendivise-Verein. Also da werden mit Sicherheit auch ein paar Spieler der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, vielleicht aber auch in Richtung Ahnung, dass man sich nochmal auch Erweiterungen des Kaders anguckt, weil nun kann man auf dem Transfermarkt bis zum Winter nicht mehr tätig werden und man möchte ja vielleicht gucken, wer mittelfristig den Sprung nochmal schaffen kann. Ich sag nur, vor einem Jahr haben wir noch nicht viel über Fernandes Neto gesprochen und vielleicht kommt da ja noch was.
Ja, wobei ich glaube, irgendwie ein vergleichbares Talent oder irgendwas in die Richtung haben wir wahrscheinlich jetzt im Augenblick eher nicht im Kader. Aber gut, wir lassen uns da mal überraschen. So eine Saison ist ja lang und ja, vielleicht können sich ja wirklich schon der ein oder andere jetzt bei dem Testspiel anbieten.
Jetzt interessiert es mich aber, Lou. Also wir haben eben über die Fortuna als potenziellen Aufstiegskandidaten gesprochen. Jetzt ist ja der nächste Gegner in der Tabelle auch nur einen Punkt hinter der Fortuna. Ist das eigentlich ein potenzieller Aufstiegskandidat?
Nee, also das würde ich wirklich nicht sagen. Also ich glaube, die Rostocker wurden ein bisschen unterschätzt vor dieser Saison. Die haben, glaube ich, schon Ende letzter Saison und dann auch diesen Sommer, glaube ich, irgendwie eine ganz gute Wandlung vollzogen. Man hatte ja in der Hinrunde die kuriose Situation letztes Jahr, dass man Trainer Jens Hertel entlassen hat, obwohl man, glaube ich, auf Platz 12 ungefähr lag. Also eigentlich genau das, wo eigentlich alle von außen Rostock irgendwie auch so ein bisschen erwartet haben oder wo man so auch gesagt hat, Mensch, das ist doch eine richtig ordentliche Saison, Zweitliga-Jahr, Platz 12, alles tipptopp. Hertel wurde dann dafür kritisiert, dass er nicht offensiv genug spielen lässt, dass man sich da einfach mehr vorgestellt hat. Also wurde er entlassen, was schon ein bisschen kurios daherkam, gerade weil der Kader eigentlich auch absolut auf den Defensivfußball her ausgerichtet war. Es hat dann auch überhaupt nicht funktioniert. Man hat dann einen Offensivtrainer dazu geholt, der halt krachend gescheitert ist. So, dass man sich dann halt irgendwann Ende der Saison halt gezwungen sah, das Ruder nochmal komplett rumzureißen. Und eben Alois Schwarz zu holen als Trainer, der, glaube ich, wie wirklich kein Zweiter in der zweiten und dritten Liga Deutschlands, also mittlerweile ja eigentlich vor allen Dingen zuverlässig in der zweiten Liga dafür steht, der absolute König des Defensivfußballs zu sein. Genau das hat er dann halt auch eingezogen, das hat er gemacht. Rostock hat die meisten seiner Spiele am Ende der Saison gewonnen und man hat halt auch die Klasse gehalten und eigentlich hat man genauso weitergemacht. Ich glaube, die sportliche Leitung wurde ausgetauscht im Sommer. Und man hat sich dann eigentlich auch genau dessen besonnen, was man da halt zur Verfügung hat, nämlich einen Defensivtrainer mit einem Defensivkader, hat den dann noch an einigen Ecken verstärkt, aber sonst eigentlich gar nicht so unglaublich viel geändert. Und ja, und das finde ich ist eigentlich immer erstmal relativ positiv zu sehen vor einer Saison, dass man irgendwie sieht, dass da halt irgendwie insgesamt an einem Strang gezogen wird, dass man genau weiß, in welche Richtung es geht und ja, infolgedessen hat Rostock jetzt irgendwie auch schon drei der ersten fünf Spiele gewonnen, steht relativ weit oben in der Tabelle und ich glaube, man lässt sich da jetzt bestimmt nicht davon aus der Ruhe bringen, dass man am Wochenende gerade 2-0 gegen den HSV verloren hat. Da wird man einfach in Ruhe weiterarbeiten und in zwei Wochen mit Sicherheit ein richtig unangenehmer Gegner sein. Auch wenn das letztes Jahr mal ein bisschen anders war, als Fortuna da, glaube ich, 5-2 gewonnen hat, ziemlich souverän. Das war genau in der Phase, wo man da halt irgendwie noch mit diesem offensiven Spielstil irgendwie rumexperimentiert hat. Das war mal eine Ausnahme, sonst glaube ich, sieht Düsseldorf da eigentlich immer richtig, richtig schlecht aus, wenn ich mich erinnere. Das sind immer richtig fiese Spiele und genau darauf können wir uns jetzt auch wieder einstellen. Die Rostocker werden relativ tief stehen, spielen eine Mischung aus Abwehr- und Mittelfeldpressing, gehen natürlich irgendwie richtig giftig drauf, wenn man die Gegner mal an den richtigen Stellen hat. Und wenn man dann den Ball gewinnt, spielt man eigentlich sofort relativ vertikal nach vorne. Und das haben wir ja letztendlich jetzt auch am Freitag schon gesehen, dass die Fortuna gerade mit diesen vertikalen Bällen aus dem defensiven Halbraum dass man da immer mal wieder Probleme hat, wenn die halt in die Schnittstellen halt irgendwie gespielt wurden. Und da ist da besonders Kai Prüger jemand von der Doppelspitze, der die halt sehr, sehr gerne erläuft, neben seinem Sturmpartner, der die dann letztendlich meistens verwerten soll. Das ist Juan José Perea, den man vom VfB Stuttgart ausgeliehen hat. Also auch da hat man nochmal ein bisschen mehr Qualität dazu geholt, als man das vielleicht die letzten Jahre gehabt hat auf der Position. Sonst großartig, glaube ich, ist da nichts, was einen irgendwie überraschen sollte, was die Rostocker machen. Das ist halt meistens einfach eine Fünferkette. Und man steht tief, schlägt den Ball dann halt irgendwie hinten raus, also gar nicht unbedingt mit langen Bällen, aber halt eben mit so halbhohen Bällen in den Lauf, am besten schon von einem Spieler, der bereits gestartet ist. Und diese Läufe muss man halt aufnehmen, die muss man im besten Fall vielleicht irgendwie dann sogar nach vorne verteidigen, abfangen und dann halt irgendwie wieder neu versuchen, dieses Bollwerk halt irgendwie zu knacken. Und ich glaube, dann wissen wir, ja, das Allerwichtigste ist halt das Thema Konterabsicherung an dem Tag. Und ich weiß nicht, Jan, wir haben jetzt ja wirklich schon sehr, sehr viel gelobt am heutigen Abend. Traust du der Fortuna zu, dass sie das mit der Konterabsicherung hinbekommt?
Also ich kann mir das... Würde jetzt keine Argumente einfallen nach dieser Besprechung, warum nicht? Das ist halt einfach Geschwindigkeit. Da gibt es die Frage, ob das halt im 1:1 alles so funktioniert. Simbo ist immer noch grundschnell, aber ne, auch nicht mehr der Jüngste. Gavori ist die Frage, ob er noch spielen wird oder ob Ioa das dann halt auch übernehmen wird. Man kann es nicht sagen. Ich glaube, ich denke eher, Ich würde es gar nicht so von der eigenen Defensive her denken. Daran habe ich jetzt bei deiner ganzen Vorbesprechung überhaupt nicht gedacht, wie man das Spiel nicht verliert, sondern wie man das Spiel gewinnt. Und das ist immer noch, dass man halt mehr Tore schießt als der Gegner. Und da glaube ich, dass diese Variabilität, über die wir gesprochen haben, dass man überlegt, wo kommt denn quasi die Fortuna rein in den 16er mit den Pässen von Engelhardt, von die schönen Verlagerungen von Johannesson oder halt der ja auch ja, irgendwie gute Pässe über eine Kette spielen kann, mit Schinter Appelkamp, der sich dazwischen bewegt. Wird spannend zu sehen zu sein. Und ich glaube, das wird schon eine große Aufgabe auch für den Stürmer, der vorne drin steht, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Vincent Vermey sein wird. Und das mit Solis einer, der da dabei ist und auch mit Klaus, die halt auch ein 1:1 gewinnen können, das soll uns ja jetzt irgendwie nicht negativ stimmen, was das angeht, das Tore schießen, auch wenn es vielleicht ein anderes Spiel wird als das gegen Karlsruhe, die ja, du hattest letzte Woche ja gesagt, ja auch mitspielen wollen, auch einen anderen Anspruch haben als Hansa Rostock. Deswegen, ich würde da jetzt gar nicht so eine Konter haben, das musst du halt immer können in dieser Liga und es kann auch mal schief gehen. Kommt drauf an, vielleicht auch auf individuelle Momente an so einem Spieltag, wer kann mitziehen und so weiter und so fort. Aber ich denke jetzt eher daran, wie die Fortuna die Tore schießen kann. Und da haben die letzten Spiele uns gezeigt, dass da vielleicht schon ein paar Wege gefunden worden sind. Und das wird vielleicht spannend zu sehen sein. Weil wir auch solche Spiele gegen Hansa Rostock, die gibt es dann ja mehr im Laufe der kommenden Wochen, im Laufe der Saison. Ein tiefstehender Gegner. Und diese wird die Fortuna, wenn sie eben oben mitspielen möchte, wie wir das besprochen hatten, des Öfteren überwinden müssen.
Tim, was erwartest du? Vielleicht ist wirklich ja die spannendste Position wirklich die Linksverteidigerposition, wo es am ehesten irgendwie Anlass zur Debatte auf jeden Fall gibt. Was meinst du, wer da letztendlich starten wird?
Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Nicola Gavori spielen wird, einfach. Weil ich glaube, dass schon auch die Trainingseindrücke in 2 Wochen natürlich entscheidend sein können, aber wenn sich beide voll reinhängen im Training, gehe ich davon aus, dass Gavori starten wird. Einfach aus dem Grund, dass er noch eine Chance bekommen wird. Gerade auch gegen einen etwas schwächer einzuschätzenden Gegner.
Glaube ich auch.
Ja, stimmt. Da denke ich eigentlich auch. Also, es ist eigentlich auch so ein typischer Tune, ne? Dass er halt irgendwie dann sagt: oh, erstmal keine großartigen Experimente, ich vertraue hier meinem Spieler, war halt einmal kein gutes Spiel.
Genau.
Aber das ändert halt in keiner Art und Weise irgendwie, wie ich über den Spieler denke.
Genau.
Wir werden sehen, wir freuen uns drauf, auch wenn wir jetzt erstmal Nationalmannschaftspause haben.
Aber das bietet uns ja auch noch eine weitere Woche, um zu träumen und zu schwärmen und zu sinnieren, was nicht alles möglich sein kann diese Saison, bevor es dann ja eventuell in 2 Wochen schon wieder das böse Erwachen gibt. Von daher sollten wir
Genau.
vielleicht auch mal dankbar sein. Dankbar für die Länderspielpause.
Und
Absolut.
in dem Sinne entlassen wir euch in eure Traumwelt.
Genau. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.